Ja, also ich bin die Gerti Benkendorf, bin mit meinem Mann heute da. Wir sind aus der Gemeinde Nürnberg-Marienberg. Und ja, man hat mich gebeten, dass ich doch die Präsentation hier mache, weil wir hatten letztes Jahr und dieses Jahr auch eine Adventfeier. Und das ist jetzt so ein Zusammenschnitt von letzten Jahr und diesem Jahr. Und ich hoffe, es ja, bringt euch Segen. Ja, in ein paar Tagen feiert die Christenheit ja wieder das Weihnachtsfest, die Geburt Jesus. Und Zoran hat ja schon erwähnt, dass Jesus eigentlich gar nicht am 25. Dezember geboren wurde. Leider sagt uns auch die Bibel nicht, wann er geboren wurde, sondern nur, sie berichtet nur, dass er geboren worden ist, dass er Gott ist und Mensch geworden ist. Und auch, warum er gelebt hat. Und ja, was eigentlich seine Aufgabe war. Aber wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus zur Zeit des Passafestes gekreuzigt worden ist. Und das fand am 15. Nisan statt. Und zu der Zeit war er 33,5 Jahre alt. Und der Nisan war ungefähr Mitte März bis Mitte April. Und wenn wir von da 33,5 Jahre zurückrechnen, dann kommen wir eher in die Monate September, Oktober, die also wahrscheinlicher sein könnten für die Geburt Jesu. Doch warum wurde das Weihnachtsfest jetzt ausgerechnet auf den 25. Dezember gelegt? Es ist so, dass an diesem Tag die Sonne ihren Tiefpunkt erreicht hat und Weihnachten war das Fest der Wintersonnenwende und es entstand in Rom, weil dort am Tag der Wintersonnenwende das Fest des Sol Invictus, des unbesiegten Sonnengottes, begangen wurde. Und das wurde 274 nach Christus durch Kaiser Aurelian eingeführt. Und der Kaiser hatte versucht, ja, seinem Reich eine, ja, religiöse Grundlage zu geben, nachdem viele Kulte aus dem Osten auch in Rom Fuß gefasst hatten. Und eben um die Christen gegen dieses Fest auch zu immunisieren, setzte die Kirche dem heidnischen Sonnengott die wahre Sonne, also das wahre Licht der Welt, entgegen. Doch soll der Zeitpunkt der Geburt eigentlich nicht unser Thema heute sein. Wichtig ist, dass er geboren wurde, warum er lebte und warum er starb für uns. In Galater 4, Vers 4 heißt es: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. In diesem einen Vers sind viele Informationen enthalten. Die Zeit war erfüllt. Zur Zeit der Geburt Jesu waren die Völker alle unter einer Sprache vereinigt, unter einer Herrschaft. Und die Sprache, die sie redeten, die galt auch als Schriftsprache. Von weit her kamen die zerstreut wohnenden Juden nach Jerusalem, um gemeinsam die jährlichen Feste zu feiern. Doch die Juden hatten weitgehend das Verständnis für die Bedeutung des Opferdienstes. Hier sehen wir ein Bild von der Stiftshütte, wo die Israeliten ihre Opferdienste, ja, durchgeführt hatten. Also die Bedeutung dieser Opferdienste, die eigentlich auf Christus, also auf das Opferschaf hinwiesen, hatten sie verloren. Denn es war so, dass im alttestamentlichen Opferdienst ein Lamm zur Sühnung der Sünden des Volkes geschlachtet wurde. Und dieses Lamm symbolisierte quasi Jesus Christus, der als Opferlamm für die Sünden der ganzen Welt einmal sterben sollte. Und zur Zeit der Geburt Jesu war quasi der Gradmesser der Frömmigkeit der Juden die Anzahl ihrer kultischen Handlungen. Peinlich genaue und lästige Vorschriften, die unmöglich zu halten waren. Wer Gott dienen und dabei den Regeln der Rabbiner gehorchen wollte, plagte sich unter einer schweren Last. Die Juden sehnten zwar die Ankunft des Messias herbei, aber sie hatten keine richtige Vorstellung von seiner Aufgabe. Sie wollten nicht von ihrer Sündenschuld erlöst, sondern aus dem Römerjoch befreit werden und hielten nach einem Messias-Ausschau, der als Eroberer kommen würde, der die Macht ihrer Unterdrücker zerbrechen würde und in Israel ein Reich aufrichten würde, das den Völkern die Freiheit bringen würde von dem Römerjoch. Das über eine Periode von mehr als 1500 Jahren geschriebene Alte Testament enthält mehrere hundert Hinweise auf den kommenden Messias. Ein paar davon wollen wir uns ansehen. Zum Beispiel wurde das Kommen des Heilandes bereits im Garten Eden vorhergesagt. Hier lesen wir im 1. Mose: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ich habe jetzt auf meiner Präsentation die Übersetzung aus der Schlachterbibel. Da heißt es nämlich: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also hier spricht er eher vom Samen. Der Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Das heißt, der Erlöser kommt aus dem Samen der Frau und nicht aus dem Samen des Mannes, was eigentlich biologisch richtig wäre. Das heißt, es ist hier auch ein Hinweis auf eine jungfräuliche Geburt. Und eine direkte Prophezeiung der jungfräulichen Geburt finden wir auch in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Immanuel heißt Gott mit uns. Und man bedenke, dass diese Prophezeiung 700 Jahre vor der Geburt Jesu gegeben worden ist. Selbst der Geburtsort von Jesus wurde prophezeit. Und zwar heißt es hier in Micha 5, Vers 1: Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also selbst der Geburtsort, Maria und Josef wohnten in Nazareth, der liegt ca. 140 Kilometer von Bethlehem entfernt. Und die beiden mussten aus der Stadt Nazareth nach Bethlehem reisen, um einem Gebot des kaiserlichen Roms zu folgen, sich dort zählen zu lassen. Und so hat das Gott durch den Kaiser Augustus so geführt, dass die beiden nach Bethlehem reisen mussten, sie hochschwanger, damit sich diese Prophezeiung, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, erfüllen kann. Es gibt auch noch andere Prophezeiungen über seine Kreuzigung, dass sein Gewand nicht geteilt worden ist, dass er für 30 Silberlinge verkauft worden ist. Es gibt sogar eine Prophezeiung, wann genau er gesalbt ist, wann er sterben wird und so weiter. Aber das jetzt hier alles, das wäre ein bisschen viel. Gehen wir weiter nochmal zur Geburt zurück. Wir wissen, dass Josef und Maria in der Stadt kein Obdach gefunden haben. Und weil halt eben alles voll war, weil viele dorthin gereist sind, um sich zählen zu lassen. Und so haben sie endlich einen Stall gefunden, wo der Erlöser der Welt geboren wurde. Wir möchten jetzt noch die Geschichte der Geburt Jesu in dem Evangelium nach Lukas lesen und das wird uns der Andreas vorlesen. Und danach hören wir dann noch ein Musikstück.
The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields where they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night. That was so deep. Noel, what is the King of Israel? They took a lamb and saw a star shining in the east, beyond and far, and to the earth it gave great light, and so it continued day and night. Noel, what is the key? sing praises to our heavenly Lord, and red heaven and earth of north, and with his blood mankind had won.
Ja, die Geschichte von Bethlehem ist ein unerschöpfliches Thema. Wir staunen über das Opfer des Heilandes, der den Himmelsthron, die Anbetung der heiligen Engel mit der Krippe und die Gesellschaft der anbetenden Engel mit den Tieren im Stall austauschte. Doch die armselige Geburt des Heilandes war erst der Anfang seiner außerordentlichen Erniedrigung. Der junge Jesus wurde nicht in den Schulen der Synagoge unterrichtet. Seine Mutter war seine Lehrerin. Er erfuhr aus ihrem Munde und aus den Schriften der Propheten die himmlischen Dinge. Die Worte, die er einst selber durch Mose zu Israel gesprochen hatte, musste er nun zu den Füßen seiner Mutter hören und lernen. Auch als er vom Knaben zum Jüngling heranwuchs, kümmerte sich Jesus nicht um die Rabbinerschulen. Gott war sein Lehrer. Die während der Ausübung seines Lehramtes aufgeworfene Frage, wie kennt dieser die Schrift, obwohl er sie doch nicht gelernt hat, deutet daher auch nicht an, dass Jesus etwa nicht lesen konnte, sondern dass er keine Ausbildung durch berufene Rabbiner erhalten hatte. Er war innig vertraut mit der Schrift und hat sich fleißig in seinen Jugendjahren mit dem Wort Gottes befasst. Jesus erlernte ein Handwerk und arbeitete mit Josef in dessen Zimmermannswerkstatt zusammen. Die Bibel berichtet wenig oder fast gar nichts aus seiner Kind- und Jugendzeit, aber sie berichtet uns, dass er seinen Dienst bei einer häuslichen Familienfestlichkeit in einem kleinen galiläischen Dorf begann, und zwar anlässlich der Hochzeit zu Kana. Hier offenbarte er seine Macht und bewies dadurch seine Anteilnahme am menschlichen Erleben. Er wollte dazu beitragen, das Leben der Menschen froher und glücklicher zu machen. Jesus begann das Werk der Erneuerung, indem er der Menschheit nahe kam. Während er dem Gesetz Gottes größte Ehrfurcht erwies, tadelte er die angeberische Frömmigkeit der Pharisäer und suchte das Volk von den sinnlosen Vorschriften, die auf ihm lastete, freizumachen. Er suchte die Schranken niederzureißen, die die verschiedenen Klassen der Gesellschaft voneinander trennten, um alle Menschen als Kinder einer einzigen Familie zusammenzubringen. Jesus tadelte die Genusssucht in allen Formen, dennoch hatte er ein umgängliches und geselliges Wesen. Er nahm die Gastfreundschaft aller Volksschichten an und war in den Häusern der Armen ebenso zu Gast wie in den Palästen der Reichen. Er verkehrte mit Gelehrten und Ungebildeten und versuchte ihre Gedanken von alltäglichen Dingen auf Fragen des geistlichen und des ewigen Lebens zu lenken. Jesus sah in jeder Seele einen Menschen, der aufgefordert werden soll, seinem Reich anzugehören. Er erreichte die Herzen der Menschen, indem er sich als einer unter sie mischte, der um ihr Wohlergehen besorgt war. Er suchte sie auf den Straßen, in ihren Heimen, auf den Boden, in der Synagoge, am Seeufer und natürlich auf dem Hochzeitsfest. Er traf sie bei ihrer täglichen Arbeit und interessierte sich auch für ihre weltlichen Geschäfte. Er trug seine Lehre in die Wohnungen und brachte die Familien in ihren eigenen Heimen unter den Einfluss seiner göttlichen Gegenwart. Seine starke persönliche Anteilnahme half ihm, Herzen zu gewinnen. Als Jesus lehrend und heilend durch Galiläa zog, sammelte sich eine große Menschenmenge aus den Städten und Dörfern um ihn. Sogar aus Judäa und den Nachbarprovinzen kamen viele. Oft musste er sich vor der Menge verbergen, weil die Begeisterung so sehr anwuchs. Nie zuvor hatte es für die Welt eine solche Zeit gegeben. Der Himmel war zu den Menschen herabgekommen. Hungernde und dürstende Seelen, die lange auf die Erlösung Israels gewartet hatten, labten sich jetzt an der Gnade des erbarmungsvollen Heilandes. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Diese Trostworte richtete Jesus an die Volksmenge, die ihm nachfolgte. Er betonte immer wieder, dass die Menschen nur durch ihn Gott erkennen können. Er ließ in niemanden das Gefühl aufkommen, von seiner Fürsorge und Liebe ausgeschlossen zu sein. Alle Mühseligen und Beladenen dürfen sich ihm nahen. Zöllner und Sünder möchten vortäuschen, als befriedige sie das Sinnliche und Diesseitige, während ihre Herzen doch von Furcht und Zweifel erfüllt waren. Jesus schaute auf die Betrübten und Bedrückten, deren Hoffnungen erstickt waren, und sie alle lud Jesus ein, in ihm Frieden zu finden. Alle werden von Belastungen niedergedrückt, die nur Christus ihnen abnehmen kann. Doch unsere schwerste Last ist die der Sünde. Wenn wir sie tragen müssten, würde sie uns erdrücken. Stattdessen ist der Sündlose an unsere Stelle getreten. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, heißt es in Jesaja. Christus hat die Bürde unserer Schuld auf sich genommen. Er will die Last von unseren Schultern nehmen und uns Ruhe schenken. In Jesaja heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da für die Missetat meines Volks geplagt war. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Jesus gab sich selbst für unsere Sünden dahin. Er trug die Strafe für unsere Sünden. Jesus war bereit, seine Liebe zu uns durch seinen Tod zu zeigen. Er ließ sich verspotten, bespucken, schlagen und an das Kreuz nageln. Er starb als Unschuldiger, stellvertretend für unsere Sünden. Wie hätte er seine Liebe zu uns mehr zeigen können? Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Jesus uns den Weg zum Vater und damit zum ewigen Leben freigemacht. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ich möchte jetzt mit meinem Mann ein Lied singen.
Gott war der Arm für uns, Arm für uns. Gott.
seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr, und doch bleiben unsere Herzen leer. Gott wurde arm für uns, arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Gott ließ uns nicht laufen, kommt und hört den Freudenton. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. Er verließ den Himmel, wurde Mensch genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür. Gott wurde arm für uns, arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde, unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Gott wurde arm für uns, arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns.
Ja, mancher mag sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich habe noch niemanden umgebracht. Doch wenn wir das Wort Gottes als Maßstab nehmen, die 10 Gebote, deren Bedeutung auch Jesus in seiner Bergpredigt und in seinen Lehren verdeutlicht hat, er hat ja gesagt, wenn einer nur die Frau ansieht, sie zu begehren, oder wenn einer zu dem anderen sagt, du nichts nutz, hat er eigentlich schon die Gebote gebrochen. Und so werden wir schnell erkennen, dass wir alle Sünder sind und dass wir alle die Erlösung durch Jesus Christus brauchen, um nicht den ewigen Tod sterben zu müssen. Schon der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Römer: Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind, wie geschrieben steht: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ein gerechter Gott, der kann die Schuld, die Übertretung seiner Gebote nicht ungesühnt lassen. Das wäre gerade so, als wenn wir gegen die Gesetze der Regierung verstoßen und ungestraft davonkommen. Doch in seiner Liebe will Gott retten, denn er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Und seine Lösung, Jesus, nimmt die Strafe für unsere Übertretungen auf sich, so dass wir vor Gott stehen könnten, als hätten wir nicht gesündigt. Paulus schreibt weiter, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Diese Sühnung kann nur ein Schuldloser erwirken. Ein Sündloser. Ein gerechter Mensch, der sich selbst keiner Strafe schuldig gemacht hat. Und nur Jesus Christus hat ein solches sündloses Leben gelebt. Im 2. Korintherbrief heißt es, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und es reicht auch aus, weil, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Also Adam hat die Sünde in die Welt gebracht und dadurch auch die Verdammnis über die Menschen. Und Jesus Christus hat durch seine Gerechtigkeit und durch seinen Tod die Rechtfertigung gebracht. Und als Zeichen dafür, dass das wahre Lamm Gottes für die Sünde der Welt gestorben war, zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Kein Tieropfer sollte mehr gebracht und kein Blut mehr vergossen werden. Jesus von Nazareth ist der versprochene Christus. Er ist der Retter. Er will auch dein Heiland sein. Und deshalb bietet er den Tausch an. Er bezahlt deine Sünde mit dem Tod und schenkt dir ein vollkommenes, ewiges Leben. Ich möchte euch eine Geschichte dazu erzählen. Im Süden Siziliens, in einem kleinen Fischerdorf, lebten ein Fischer und seine Frau. Es lässt sich nicht umgehen, der Fischer muss bisweilen wochenlang aufs Meer hinaus. Da wird ihm seine Frau in dieser Zeit untreu. Der Mann kehrt zurück. Nach der alten und nie gebrochenen Sitte des Dorfes muss die Ehebrecherin vom Felsen in das Meer gestürzt werden. Frühmorgens wird die Frau auf die Klippe geführt. Nun wartet man nur noch auf das Eintreffen ihres Mannes. Der aber, gestern erst angekommen, erscheint nicht zum Gericht. So warten sie lange, bis das Dorf schließlich ohne ihn das Urteil vollstreckt. Die Frau wird von der Klippe hinuntergestoßen und fällt in das Netz ihres Mannes, der die Nacht dazu benutzt hatte, Fischernetze aufzuspannen, um seine Frau zu retten. Während andere den Stab über sie brachen, spannte er seine Netze. So ist auch Gott. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Er bietet uns seinen Rettungsschirm an. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott wurde Mensch, lebte unter uns, litt und starb für unsere Sünden, damit wir straffrei ausgehen können. Solch eine Liebe hat Gott zu uns. Er bietet jedem Leben in Fülle an. Jesus sagt von sich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus vergleicht hier uns, seine Kinder, mit den Schafen. Warum? Von allen Geschöpfen ist das Schaf eines der furchtsamsten und hilflosesten. Im Orient sorgte der Hirte unermüdlich für seine Herde. In der damaligen Zeit waren die Herden außerhalb der Stadtmauer besonders gefährdet, da Räuber von den umherziehenden Stämmen oder Raubtiere, die an unzugänglichen Plätzen in den Bergen lebten, darauf lauerten, in die Herde einzubrechen. Der Hirte wachte über die seiner Obhut anvertrauten Schafe, und er wusste, dass das unter Einsatz seines Lebens geschah. Das Leben des guten Hirten, der seine Herde durchs Gebirge und durch Wälder und wilde Schluchten zu den geschützten Weideplätzen an den Ufern der Flüsse führt, der in den Bergen einsam die Nacht durchwacht, der auf Räuber Acht hat und für die verletzten und schwachen Schafe sorgt, verwächst immer mehr mit dem seiner Schafe, so dass er sich mit seinen Schutzbefohlenen innig verbunden fühlt. Der Hirte kennt jedes Tier seiner Herde, mag sie noch so groß sein. Er kennt jedes Schaf mit seinem Namen, und die Tiere kennen seine Stimme und hören darauf, wenn sie gerufen werden. So kennt auch Jesus, der göttliche Hirte, die Schafe, die auf der ganzen Welt verstreut leben. Der Heiland kennt uns persönlich. Er kennt uns alle mit Namen. Er kennt das Haus, in dem wir wohnen, jeden Bewohner. Jede Seele ist dem Herrn gut bekannt. Jede Not rührt sein Herz und jeder Hilferuf dringt an sein Ohr. Jesus kam, um alle Menschen zu retten. Er sorgt für jedes einzelne Schaf, als wäre es allein auf der Welt. Noch heute steht sein treues, mitfühlendes Herz dem Weh und Schmerz der Welt offen. Noch heute ist seine durchbohrte Hand segnend ausgestreckt über seine Kinder in aller Welt. Er hat versprochen, sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Seele, die sich Jesus Christus anvertraut hat, bedeutet ihm mehr als die ganze Welt. Er hätte alle Schmerzen und Leiden auf Golgatha geduldet, um nur einen Menschen für sein Reich zu retten. Niemals wird er eine Seele verlassen, für die er gestorben ist, es sei denn, dass er sich selbst von ihm trennt. Wir hören jetzt wieder ein Musikstück.
Thank you.
Jesus fragt dich, willst du heil werden? Willst du frei werden von der Schuld, von Hass in deinem Herzen vielleicht? Willst du Frieden im Herzen haben und die wahre Freude erleben? Willst du dir von Gott ein neues Herz schenken lassen? Möchtest du nicht Gottes Geschenk der Vergebung annehmen? Dann komm zu Jesus, so wie du bist. Bekenne ihm dein Versagen und bitte ihn um Vergebung. Er verspricht, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Er ruft uns auf, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So werde sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ein wohlhabender irischer Großgrundbesitzer hielt den auf seinen Gütern beschäftigten Leuten einmal eine sehr originelle Predigt. Er gab an allen wichtigen Plätzen seiner weiten Ländereien folgende Meldung bekannt. Am kommenden Montag bin ich von 10 bis 12 Uhr im Büro meines Landhauses anzutreffen. In dieser Zeit bin ich bereit, alle Schulden meiner Landarbeiter zu bezahlen. Die unbezahlten Rechnungen sind mitzubringen. Dieses ungewöhnliche Angebot wird tagelang zum Gesprächsstoff. Manche halten es für einen üblen Schwindel, andere vermuten einen Haken darin, denn niemals ist bisher derartiges offeriert worden. Der angekündigte Tag rückt heran. Zahlreiche Leute finden sich ein. Pünktlich um 10 tritt der Gutsherr ein und verschwindet wortlos hinter seiner Bürotür. Niemand wagt es einzutreten. Vielmehr diskutiert man unentwegt über die Echtheit der Unterschrift und die Motive des Chefs. Um 11:30 erreicht schließlich ein altes Ehepaar das Büro. Der alte Mann mit einem Bündel Rechnungen in der Hand erkundigt sich mit zitternder Stimme, ob hier die Schulden bezahlt werden. Er wird verhöhnt. Bis jetzt hat er noch nichts bezahlt. Ein anderer. Es hat auch noch keiner versucht, aber wenn er es wirklich tut, dann kommt schnell und informiert uns. Die beiden Alten wagen es. Sie werden freundlich empfangen, die Beträge werden addiert und sie erhalten vom Gutsherrn einen unterzeichneten Scheck über die Gesamtsumme. Als sie gerade voller Dankbarkeit das Büro verlassen wollen, sagt er, bleiben Sie bitte noch bis 12 Uhr hier, wenn ich das Büro schließe. Die Alten verweisen auf die wartende Menge da draußen, die von ihnen hören wollen, dass das Angebot auch wirklich wahr sei. Es bleibt beim strikten Nein. Sie haben mich beim Wort genommen und die da draußen müssen das Gleiche tun, wenn sie ihre Schulden beglichen haben wollen. Das Angebot des Gutsbesitzers galt für alle seine Leute, und sein Konto reichte aus, um alle Schulden zu tilgen. Schuldenfrei wurde aber nur das eine Ehepaar, das seinem Wort vertraute. Heute lädt Jesus den Menschen ein, mit ihrer Schuld zu ihm zu kommen. Er hat ein weiches und vergebendes Herz für jeden, der sich schuldig und beladen fühlt. Wer Jesus als Freund hat, darf wissen, dass seine Schuld vergeben ist und gesühnt ist. Wir können inneren Frieden und Harmonie finden. Selbst der ganze Himmel mit seinem Engelheer freut sich, wenn wir unsere Schuld bekennen und umkehren. So sage ich euch, wird's Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Jesus steht vor unserer Herzenstür und klopft an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir hören wieder ein Musikstück. Lass Jesus nicht umsonst für dich gestorben sein. Er liebt dich, er hat alles für dich gegeben, damit du einmal in Ewigkeit leben kannst. Er hat den Tod überwunden und ist auferstanden, damit auch du den ewigen Tod nicht sterben musst. Du kannst mit ihm auferstehen zum ewigen Leben. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Jesus hat seinen Jüngern und damit auch uns versprochen: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Ist das nicht ein Trost? Wir werden unsere verstorbenen Liebsten wiedersehen. Engel werden den Eltern ihre verstorbenen Kinder in die Arme geben. Vielleicht mag das für manchen unglaublich und utopisch klingen. Es gibt ja viele verschiedene Vorstellungen über ein Leben nach dem Tod. Ich glaube an das, was Jesus Christus in seinem Wort der Bibel versprochen hat. Stellt euch Folgendes vor. Im Bauch einer schwangeren Frau sind 3 Embryos. Der kleine Gläubige, der kleine Zweifler und der kleine Skeptiker. Der kleine Skeptiker fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar gibt es das. Unser Leben ist hier nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Zweifler, Blödsinn, wie soll denn ein Leben nach der Geburt aussehen? Der kleine Gläubige, das weiß ich auch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. Der kleine Skeptiker. So ein Quatsch, herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen. Komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Die Nabelschnur ist ja jetzt schon viel zu kurz. Der kleine Gläubige. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Der kleine Skeptiker. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei. Und dunkel ist es. Der kleine Gläubige. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, auf jeden Fall werden wir dann unsere Mutter sehen. Und sie wird für uns sorgen. Der kleine Zweifler. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist die denn? Der kleine Gläubige, na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Der kleine Skeptiker, Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht, basta. Der kleine Gläubige, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. So ist es mit unserem Gott. Er ist da und umsorgt uns wie eine liebende Mutter, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er nährt uns, er sorgt für uns und er hält ein neues Leben für uns bereit, nach der Geburt. Gottes Plan ist es, diese sündenbeladene, von Umweltkatastrophen heimgesuchte Erde einmal mit Feuer zu reinigen und eine ganz neue Erde zu schaffen. Er hat es uns versprochen. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Es geht um unser Glück. Das ewige Leben auf der neuen Erde, die Gott schaffen möchte, ist keine Utopie. Es ist Wirklichkeit. Jesus hat es uns versprochen. Die Bibel beschreibt uns, dass wir auf dieser neuen Erde köstliche Früchte essen werden. Blumen in allen Farben und Düften erfreuen unser Herz. Die Natur wird in Frieden und Harmonie zusammenleben und mit dem Schöpfer. Überall legt sich das Leben in voller Pracht. Es wird kein Fressen und Gefressen mehr unter den Tieren geben. Die ganze Schöpfung wird in neuem Glanz erstrahlen. Auch Petrus hat darüber geschrieben. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit. Keine Sünde wird mehr da sein. Keine Krankheiten. Kein Leid, der Tod wird nicht mehr sein. Johannes beschrieb seine Vision über die neue Erde wie folgt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Eine reale Welt. Die Stadt Gottes kommt vom Himmel. Gott wohnt unter den Menschen. Die Natur ist wiederhergestellt und es herrscht ewige Gerechtigkeit. Möchtest du mit ihm auf dieser neuen Erde leben, auf der es all das Böse nicht mehr geben wird? Kein Leid, keine Krankheiten, keine Ungerechtigkeiten, keine Gewalt, kein Hunger, kein Streit, kein Hass, keine Lieblosigkeit, einfach nichts Böses mehr, wo nur noch die Liebe regieren wird. Dann komm zu Jesus, wie du bist. Lass dich beschenken. Nimm sein Geschenk der Erlösung an und folge ihm in Liebe nach. Jesus Christus wird bald in den Wolken des Himmels erscheinen. Er wird die Weltgeschichte beenden und sein ewiges Friedensreich aufrichten. Heute gibt es noch Probleme und Schwierigkeiten, aber dort wird alles Leid vergessen sein. Es wird keine Schmerzen und keinen Tod mehr geben.
Ja, unser Herr Jesus, unser Heiland, unser Herr, du hast so viele wunderschöne Dinge versprochen in deinem Wort. Du wirst wiederkommen und wirst uns zu dir nehmen, du wirst alles neu machen. Herr, du hast die Schuld auf dich genommen, die eigentlich unsere ist. Du bist für uns gestorben, dass unsere Schuld bezahlt ist. Du hast die Strafe für unsere Sünden ja auf dich genommen. Ich möchte dir dafür danken. Ich möchte dir Danke sagen für deine unermessliche Liebe, die du zu uns hast, für deine Fürsorge und für all deine Verheißungen. Herr, ja, und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der heute da ist, dass du in deine Liebe spüren wirst. Dass du ihm hilfst in seinen Nöten und Sorgen, dass du ihm deinen Frieden schenkst, dass du ihm Kraft gibst und Geduld, dass du ihm die Freude schenkst, die nur du geben kannst, die nicht von irdischen Dingen abhängig ist. Und wirke doch an denen, die heute da sind, die noch nicht dich als ihren Heiland angenommen haben. Schenke doch, dass auch sie deine Liebe erkennen, dass auch sie ihre Schuld auf dich werfen, denn du möchtest sie ihnen abnehmen, dass auch sie dir ihr Leben übergeben möchten und heil werden wollen. Hab Dank, Herr, segne du diese Gemeinde, lass sie ein Licht sein hier in Neumarkt, lass sie Zeugen für dich sein, denn du möchtest, dass wir Zeugen für dich sind. Du möchtest, dass niemand verloren geht und du möchtest uns, deine Kinder, dazu gebrauchen, Menschen zu dir zu führen. Hilf du uns dabei. Und so segne du uns jetzt, wenn wir auseinandergehen, über die Zeit, die wir noch zusammen sind. Und hab Dank für alles. In Jesu Namen. Amen.